Jo, jetzt sind wir wieder mittendrin. Es ist Faschingssamstag. Wer jetzt die Wiederholung dieser Sendung hört, für den ist sogar Rosenmontag. Und alles ist genervt. Du kannst nicht mehr auf die Straße gehen, ohne dass dich sofort irgendwelche bimmelnden Glöckchen in Lauerstellung gehen lassen und dir kurz danach Schreckensgestalten gruseligster Art über den Weg laufen werden. Oh, scheiße. Ja, genau. Bierselig durch die Gegend schwanken.
Ich mach Sound, mach Sound, mach Sound.
Allez hop, banana, c'est tiré, c'est barré, enfin c'est marre à tout casser. L'évier, le bar me laissant seul. Comme un
Ja, ich kann ja meine Schrift nicht mehr lesen. Auf jeden Fall, die Narren, die laufen bierselig durch die Gegend, schwanken, bringen dir ein feuchtfröhliches Narinaro entgegen und deren Optik lässt sich am bestenfalls im Drogenrausch etwas Amüsantes abgewinnen. Also eigentlich war an dieser Stelle ein Kommentar zu den Faschingstagen geplant, doch bei den Gedanken über das Thema fiel mir auf, dass ich zu der Historik von dem Brauchtum eigentlich keine Grundlage habe. Und da das Freitagsinfo zum Thema Karneval und Linke und Karneval und Faschismus schon was gemacht hat, schließt sich das Samstagsinfo mit einer, naja, nennen wir es mal, kulturhistorischen Betrachtung an, um überhaupt mal die Hintergründe dieses Treibens zu betrachten. Ich habe dazu ein Interview gemacht mit dem mit einem Theologen und Publizisten, der da einfach ein paar Sachen zur Historik dazu erzählt. Das ist der Peter Modler. Seines Zeichens, ja, ich nenne es mal progressiver Faschingsmensch, und ja, das Interview hören wir uns jetzt einfach mal an. Also Stichwort Tage der Maske. Wo bzw. wann entstand denn dieser Brauch? Wo liegen die Wurzeln? Und vor allem, also was sollte das Ganze überhaupt?
Also die Forscher, die Anthropologen und Ethnologen, die streiten sich da alle drüber. Es gibt eigentlich zwei Ursprünge, wo es keine Einigkeit drüber gibt. Und vermutlich haben die einfach beide was mit dem Ursprung zu tun. Und der ziemlich sicher ältere Ursprung ist natürlich, dass die Fasnacht genau in der Zeit stattfinden muss, in der der Winter nochmal richtig hart zuschlägt, und dann muss er vertrieben werden. Mhm. Also im Grunde ist das ein Aufstand, ein uralter Aufstand gegen die Geister des Winters. Mhm. Deswegen fängt es auch typischerweise an mit dem Hemdklunkerumzug. Mhm. Denn der Hemdklunkerumzug besteht ja darin, dass man möglichst viel Krach macht. Mhm. Das heißt, die Wintergeister sollen Angst kriegen. Mhm. Und man macht sich, man verkleidet sich in der Farbe des Schnees. Das heißt, man macht sich vollkommen weiß, nicht weil weiß so schön ist, sondern damit man im Schnee unsichtbar ist. Das ist der eigentliche Grund, damit sich diese Winterdämonen, wenn man sie verjagt, nicht an einem persönlich rächen können. So fängt es also an. Also das ist die eine Traditionslinie, nämlich diese im Grund aus landwirtschaftlichen Kulturen kommende Winterangst und der Winterhass.
Wann hat man damit angefangen? Vor 10.000 Jahren? Vor 150 Jahren? Oder wie war das?
Du, das geht ja schon zurück. Also das geht bestimmt bis auf die Jahrtausendwende zurück. Also in allen diesen alten agrarischen Kulturen gibt's ähnliche Kulte. Und die andere Sache, die dann dazugekommen ist, kommt aus der katholischen Tradition, weil es gerade die Katholiken ja immer gut verstanden haben, auf irgendwelchen heidnischen Bräuchen sich aufzusatteln und die dann zu taufen oder auf irgendeine Weise zu integrieren. Und das hat dann dazu geführt, dass verbunden worden ist, nach Weihnachten war eigentlich ein festmäßiges oder liturgisches Loch bis zum Beginn der Fastenzeit. Die Fastenzeit fing an mit dem Aschermittwoch, hat 40 Tage gedauert und dann war Ostern. Mhm. Und vor der Fastenzeit hatten alle Schiss, weil die Fastenzeit eine unheimlich harte Zeit war. Das war halt anders wie heute. Da waren so viele Speisen verboten und so viele Verhaltensweisen waren untersagt, dass man unbedingt dringend irgendeine Zeit vorher gebraucht hat, bei der man nochmal so einen richtigen chaotischen, orgiastischen Anlass hatte. Ja.
Also das heißt, die katholische Kirche zeigte größere Toleranz gegenüber dem Faschingstreiben, weil sie erkannt hat, dass der Mensch ohne bestimmte Ventile dem Druck der zunehmenden
Rationalisierung, Reglementierung kaum aushalten würde, oder?
Ja, aber es hat natürlich auch seine Logik gehabt, ja. Denn auch in allen anderen alten religiösen Kulturen gibt es genau das eben auch. Mhm. Also diese so eine Schaukelbewegung zwischen harter, asketischer Zeit einerseits und andererseits einer orgiastischen Zeit. Mhm. Was ich da ganz interessant finde, wo ich vor ein paar Jahren drauf gekommen bin bei einer ethnologischen Ausstellung, es gibt solche Figuren wie den Narren, die Gestalt des Narren an der Fasnacht bei uns, zum Beispiel auch bei den Pueblo-Indianern im Süden der USA, Südwesten der USA, da gibt es Ritualclowns. Mhm. Und diese Ritualclowns, die haben keine andere Funktion, als bei allen heiligen Handlungen des Stamms dabei zu sein und mitten in der heiligen Handlung genau das Gegenteil zu machen. Also wenn ein Medizinmann segnet, dann laufen die furzend durch den Raum. Mhm. Wenn eine heilige Geschichte erzählt wird, dann fressen die eine lebendige Maus. Oder sie wühlen in Scheiße rum. Also das ist eine ganz ritualisierte Sache. Niemand anders darf das. Mhm. Nur diese Ritualclowns, die haben im Grunde dauernd den Sinn, denen, die da jetzt ganz in Verzückung in so einem Ritus verharren, denen genau derartig gegen den Strich zu bürsten, dass sie nicht untergehen vor lauter besoffener Heiligkeit. Und das finde ich eine tolle Sache.
Wenn Mensch sich die heutige Fastnacht mal, die heutige durchorganisierte Fastnacht mal anschaut, die Veranstaltungen der Konsumfuzis, die Narrenfunktionäre, der voll durchrationalisierte Betrieb der Zünfte, dann fällt einem ja auf, dass es eine wahnsinnige kostenintensive Geschichte ist. Maske, Häs, Veranstaltungen und so weiter. Das war doch sicher auch mal anders, oder? Das war doch bestimmt nicht immer nur so ein Statussymbol wie heute.
Und auf dem Land sind ganz bestimmt keine geschnitzten Holzmasken, sondern das sind wahrscheinlich einfach aus Fett und aus Ruß schwarz eingeschmierte Gesichter und Hände. Mhm. Und ansonsten einfach mit irgendwelchen Säcken, die man sich angezogen hat und dann ausgepolstert hat, sodass man vielleicht einen künstlichen Buckel gekriegt hat oder einen mordsmäßigen Bauch gekriegt hat oder so. Also mit im Grund ganz einfachen Mitteln. Das ist bestimmt das Älteste gewesen. Ich weiß, dass es bestimmte Dörfer auch im Kaiserstuhl gab, da waren die Leute so arm, dass das Einzige, was sie sich leisten konnten an der Fasnacht, da haben den Strumpf übers Gesicht gezogen und haben sich den Strumpf bemalt. Mhm. Während in den kleineren Städten, wo es halt auch schon mehr Handwerk gab, da gab es dann möglicherweise diese Holzmasken. Ich sage möglicherweise, weil es eine ganze Menge Zünfte gab, die im Laufe der Jahrhunderte wieder untergegangen sind. Es gibt relativ wenig wirklich alte Fasnachtszünfte. Also die Schuldig in Elsach sind eine ganz berühmte wirklich alte Fasnachtszünft oder die Joggele in Endinge. Es gibt einige, aber es gibt halt auch viele kleine Städte und Großstädte sowieso, in denen davon gar nichts mehr übrig geblieben ist. Und dann ist es erst in diesem Jahrhundert und oft nach dem Zweiten Weltkrieg erst, dann ist das wieder angefangen. Mhm. Haben sie das wieder angefangen. Mhm.
Die Fasnacht hat sich historisch entwickelt als Brauch von unten, ich sag mal von bürgerlich ordinären Massen organisiert. Wie hat in den Anfängen und in der Geschichte die Obrigkeit reagiert, beziehungsweise wurde vielleicht versucht, so eine Bewegung für sich zu funktionalisieren oder wie sah sowas aus?
Wenn die Fasnacht wirklich gefeiert wird, dann ist die von Herrschenden nicht instrumentalisierbar, mhm. weil sie viel zu widerspenstig ist, viel zu anarchisch ist. Aber wenn sie natürlich zu einer braven Vereinsangelegenheit wird, mhm. Wo der Gipfel an intensivem Lebensgefühl Schunkeln im Saal ist, ja, mhm. damit kann man natürlich alles machen.
Und in der Geschichte?
Dass in Zeiten großer politischer Veränderungen, also zum Beispiel als die Franzosen Köln oder Mainz besetzt haben, da war das Erste, was sie gemacht haben, sofort die Fasnacht zu verbieten. Mhm. Weil erstens fanden die Franzosen das als brave Aufklärer sowieso scheiße, zu irrational. Mhm. Und zweitens haben die befürchtet, dass sich der Widerstand gegen sie, also gegen die französische Besetzung, unter den Fasnachtsmasken organisiert. Und das mhm. haben genau die Preußen auch gemacht, 1849, als die Baden besetzt haben, mhm. nichts Eiligeres zu tun gehabt, als sofort die Fasnacht zu verbieten. Mhm. Genau aus dem gleichen Grund, unter der Maske organisiert sich der Pöbel. Also mhm. weg damit. Mhm. Das Interessante finde ich einfach auch, welche Gegner der Fasnacht da noch da sind. Das ist eine ganz merkwürdige Allianz aus, also ich würde sagen, arroganten Intellektuellen einerseits und andererseits auch aus Frömmlern. Denn die ganz harten fundamentalistischen Frömmler, spätestens seit der Reformation, die waren natürlich auch immer gegen die Fasnacht. Ja. Also bis heute in Wolfach war es zum Beispiel so, dass der Beginn der Fasnacht eröffnet worden ist mit dem Fasnachtsruf im Namen des Herrn Entechrist, der Narrowtag erstanden ist. Aha. Und Entechrist heißt Antichrist. Und das ist natürlich ein Hammer, gell? Das ist am Kaiserstuhl auch noch lebendig. Also Aha. Das Wort, die Bezeichnung, du Entechrist. Aber wenn man jemanden fragt, was das heißt, dann sagt er einem todsicher, das ist eine getaufte Ente. Antichrist zu tun hat, also Aha. Im Grunde mit einer absolut kirchenfeindlichen endzeitlichen, harten Figur, das ist keine mehr gegenwärtig. Nur in Wolfach hat es dazu geführt, die Fasnacht wird dort heute nicht mehr so eröffnet. Und zwar deswegen, weil der evangelische Pfarrer sich so dagegen gewehrt hat, dass es inzwischen jetzt dann abgemildert haben. Also eigentlich ist die Fasnacht so eine widerborstige Angelegenheit, dass brave Leutchen sämtlicher Couleur, die kann es eigentlich nur ärgern.
Und wie war das dann bei den Nazis? Wie war es im Faschismus?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe da zwei Sachen rausgefunden. Nämlich auf der einen Seite gab es tatsächlich Fasnachtsveranstaltungen, die sich sehr schnell in den Dienst der Nazis gestellt haben. Also wo es zum Beispiel, ich suche jetzt hier gerade was, ich habe da gerade Unterlagen. Es gibt da ein ganz gemeines Beispiel, das mir in die Finger gefallen ist. Das war ein Fasnachtsumzug 1934, wo als Lachschlager aufgetreten sind Indianer, Mexikaner, Chinesen, Türken, Neger, polnische Delegation für den Nicht-Angriffspakt, also das war schon ein Lachschlager, ja, dass die Polen nicht angegriffen werden wollten, eine Gruppe heimischer Arbeiter, die sich Arbeit erbitten, ja, auch die, ein Lachschlager, und eine Zigeunerfamilie Reinhardt, ja. Lachschlager. Das fanden die alle wahnsinnig witzig. Aber genauso gab es zum Beispiel in Konstanz zur gleichen Zeit Fasnachtsveranstaltungen, die knallhart gegen die Nazis aufgetreten sind. Also wo Hitler öffentlich lächerlich gemacht worden ist und der ganze Fasnachtszug sich einen Ast gelacht hat über SA-Leute und sich Narren kostümiert haben, als damit man erkennen konnte, das sollen jetzt also SA-Leute sein und die sind aber so lächerlich gemacht, dass das alles gebrüllt hat vor Lachen.
Aber in der Diktatur selbst war dann sowas doch nicht mehr möglich wahrscheinlich, oder?
Das konnte ich nicht mehr rauskriegen. Also das war in den 30er Jahren, Anfang der 30er Jahre. Da habe ich das auch in der Narrenzeitung in Konstanz wiedergefunden. Aber was aus den Leuten dann geworden ist später, als die Nazis an der Macht waren, das weiß ich nicht. Es gibt auch relativ wenig Forschung darüber. Yeah. Bezeichnenderweise vielleicht. Ja. Also über die Zeit, beginnende Machtergreifung der Nazis und Fasnacht, da ist mir kaum was in die Finger gekommen.
Oberzünftmeister Roland Schnepple verkündet in seinem diesjährigen Grußwort zur Freiburger Fasnet neben dem Dank an den Oberbürgermeister als Beschützer ein ja, zur nichtssagenden Banalität herabgesunkenes Ziel. Solche Sachen wie Pflege des Brauchtums, Verbundenheit mit der Heimat, Weitergabe des Gedankenguts und nicht zuletzt Freude geben, Humor verbreiten und Lebenslust verkörpern.
Genau das, wo es einen absolut friert. Ich meine, prinzipiell finde ich das okay, wenn Leute sich zusammenschließen, um an der Fasnacht was zu machen. Nur was ich einfach schade finde, das ist, dass die so wenig von der Fasnacht verlangen. Es ist viel mehr möglich. Die geben sich dann damit zufrieden, ihre Zunftabende zu machen und am Umzug mitzulaufen und Plakettchen zu verkaufen. Ja, vielleicht. Also in jedem Fall könnten sie mit ihrer, das sind ja meistens unheimlich aufwendig gemachte Larven, unheimlich aufwendig gemachtes Häs. Und damit, warum gehen die damit nicht zu den Arbeitskollegen, mit denen sie sonst immer zusammen sind, und besuchen die mal, ja? Und verstören die mal ein bisschen zu Hause. Warum gehen die nicht an den Arbeitsplatz, an dem sie sonst sind? Und bringen den Laden da mal ein bisschen auf Zack? Nein, Das muss unbedingt alles in diesen Sondersituationen. Wir treffen uns um so und so viel Uhr zu 20.11 Uhr zu närrischer Zeit, ja, und dann werden Büttenreden gehalten und dann gibt man uns ein Bier nach dem anderen rein und das war's dann. Das, meinetwegen, ja, und dann wird noch geschunkelt, ja. Meinetwegen sollen die das machen, aber warum nicht mehr? Warum nicht noch mehr? Ich meine, damit wäre ich einfach nicht zufrieden. Es ist viel mehr drin. Da kann man viel mehr rausholen. Denn wenn man dann unterwegs ist, dann kann man das alles als eine große Bühnenszenerie verstehen, in der jeder, der so eine Larve und so ein Häs hat, prinzipiell Hauptdarsteller ist.
Wie gestaltet sich dann ein progressiver Narr wie du die Faschingszeit?
Ich nehme ein altes Nachthemd und nehme das zurecht. Ich färbe das selber und nehme da meine Sachen drauf und dann meine Masken mache ich nur aus Papier. Also Papier, Karton, Papier aufgeweicht in irgendwas und dann mit einem Leim hart werden lassen und dann so formen, wie du es brauchst und mit Wasserfarben anmalen und lackieren und fertig. Dann hast du erstens eine ganz leichte Maske, leicht zu tragen, und hart gewordenes Papier bindet so knallhart ab, dass dir da nichts kaputt gehen kann. Und was Billigeres kann ich mir gar nicht vorstellen. Das finde ich wirklich scharf. Das finde ich wirklich scharf. Das finde ich wirklich scharf. Scharf. Das finde ich wirklich scharf.